Gerade eben haben wir ja die Bilder gesehen von Menschen, die Hilfe brauchen, die dankbar sind, wenn sie etwas bekommen. Und das ist ja eigentlich etwas, was unserer Gesellschaft gerade ein bisschen entgegenspricht. Man bezeichnet unsere Zeit ja als eine Wegwerfgesellschaft. Da wird so vieles weggeworfen, was nicht gebraucht wird, was überflüssig ist, was scheinbar keiner mehr haben will, keiner mehr gebrauchen kann. Und da passt das zu einem Bibelwort, wo wir ermahnt werden oder ermutigt werden, nicht wegzuwerfen, sondern festzuhalten. Und das soll vielleicht auch ein Stück jetzt ein Gedankenanstoß sein für uns zum Überlegen. Festhalten ist angesagt. Nicht wegwerfen, nicht so fallen lassen, festhalten. Festhalten irgendwo, was möglich ist. Festhalten ist angesagt. Wir wollen uns heute ein paar Verse aus dem Hebräerbrief lesen. In dem Hebräerbrief geht es ja nun darum, also im Kapitel 10, aus dem Kapitel 10 werden wir also lesen, im Hebräerbrief geht es darum, dass wir Menschen, wir Christen, wie wir es auch gerade im Gebet gehört haben, Zugang haben zu Gott. Wir haben Zugang zu ihm, wir haben die Möglichkeit, ihm zu begegnen. Der Brief ist an Judenchristen geschrieben, an die Hebräer. Und das sind Menschen, die haben eine Tradition, eine geistliche Tradition. Die wissen sehr viel aus dem Alten Testament. Darin sind sie aufgewachsen, darin sind sie belehrt worden. Und darin sind sie zu Hause. Und wenn wir den Hebräerbrief mal lesen oder wenn ihr den mal lesen wollt oder mal durchblättern wollt, werdet ihr merken, viele Beispiele aus dem Alten Testament werden hier aufgeführt, Personen werden beschrieben, ihre Lebensweise, ihre Erfahrungen, ihre Art. Und nun besteht natürlich die Gefahr, dass man immer wieder zurückdenkt, ach, wie schön war das damals im Staat Dänemark und wir in so ein Stück Nostalgie verfallen. Und das war vielleicht die Gefahr auch der hebräischen, der jüdischen Christengemeinde dort. Und jetzt schreibt der Schreiber, es gibt aber was Neues. In Jesus Christus ist etwas Neues geworden, etwas ganz anderes, etwas ganz Schönes. Befreit seid ihr durch ihn und das habt ihr erlebt. Gereinigt in euren Herzen, gereinigt an eurem Leib, befreit von dem bösen Gewissen, so schreibt er, und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Also das Innere, die Gedanken, das Nachdenken, das Fühlen und das Tun. Beides eine Einheit, beides geordnet, beides geregelt durch Jesus Christus. Die Zeit, in der der Hebräerbrief geschrieben ist, das ist vielleicht wichtig noch zu wissen, ist eine Zeit der gesellschaftlichen Spannungen. Es gab vermutlich dort zum einen die Vertreibung der Christen aus Rom und zum anderen den Hebräischen, den Aufstand der Jüdischen oder der Juden in Judäa gegenüber den Römern, der dann endete mit der Zerstörung von Jerusalem oder Belagerung von Jerusalem und Zerstörung des Tempels. Also in dieser kritischen Zeit befinden wir uns also, und da schreibt also der Schreiber hier, bei all dem Durcheinander, lasst euch nicht irre machen. Lasst euch nicht durcheinander bringen von all dem, was ihr seht und hört und erlebt. Und wir wollen uns gegenseitig ermutigen. Da beschreibt er das so oder sagt so, wisst ihr, versäumt eure Zusammenkünfte nicht. Wie das damals auch schon gewesen ist, wie es bei einigen von euch Sitte ist, sondern kommt einfach zusammen und ermahnt und ermutigt euch, je mehr ihr die Endzeit, das Ende herannahen seht. Er will in diesem Brief auch warnen vor Überheblichkeit, nach dem Motto, ach, was kann mir denn schon passieren? Ich bin doch gerettet, Da kann also gar nichts sein. Und er sagt, Achtung, Achtung. Mutwilliges Sündigen ist ganz schlecht und wird euch, ja, den Zorn Gottes zuziehen. Und ihr werdet also da nicht einfach so davonkommen. Er wird kein Auge zudrücken. Ich dachte, okay, könnt ihr vielleicht heute Mittag beim Mittagessen mal drüber nachdenken, was das bedeutet. Ein Auge zudrücken oder zwei Augen zudrücken, im Gegensatz zum Augen zu fallen, ne, wenn man müde ist, denn die Ausdrücke kennen wir ja. Was ist der Unterschied zwischen zu fallen und zu drücken? Aber das muss man nebenbei zum Überlegen. Er ermahnt die Empfänger des Briefes, seid konsequent. Seid konsequent. Und wenn jemand konsequent sein will, muss er auch die Konsequenzen tragen. Das ist einfach so. Das ist eine Erfahrung, denke ich, die jeder schon gemacht hat. Wenn ich für irgendetwas eintrete, wenn ich irgendwas tun will, muss ich das auch aushalten, was damit zusammenhängt und was damit zu tun hat. Die Konsequenzen, die können negativ sein. In den Versen, wenn ihr das mal nachlesen wollt, überlesen, ich lese dann bloß ein paar wenige Verse. Aber wenn ihr dieses 10. Kapitel mal nachlesen wollt, dann werdet ihr merken, sie haben negative Erfahrungen gemacht. Durch Ablehnung. Sie sind verfolgt worden. Sie sind missachtet worden. Man hat ihnen ihre, so steht es in der Bibel, hat den Raub eurer Güter mit Freuden aufgenommen. Man hat sie enteignet. Und das ist ja schon recht schwierig, wenn wir dran denken, was wir haben und wenn uns das weggenommen wird und wir dann mittellos sind. Also es gibt negative Konsequenzen. Es gibt Konsequenzen, die vorerst negativ aussehen. Er beschreibt sie, die Christen, sagt, ihr habt vor kurzem noch Verfolgung erlebt, Misshandlung erlebt. Ihr seid verspottet worden. Man hat euch ausgelacht. Und ihr, die ihr nicht unmittelbar betroffen wart, ihr habt denen, die betroffen waren, die habt ihr unterstützt, denen habt ihr beigestanden. Das klingt sehr negativ erstmal. Aber eben nur erstmal sehr negativ. Und dann gibt es auch ganz positive Konsequenzen, nämlich, dass wir durch Standhaftigkeit, ja, zum Ziel kommen, durchhalten bis ans Ende. Und darum dachte ich, wenn wir so oben drüber diesen Satz schreiben wollen, über diesen Sonntag, festhalten ist angesagt, festhalten ist angesagt am Geländer der Hoffnung. Festhalten ist angesagt am Geländer der Hoffnung. Und jetzt möchte ich die Bibelstellen mal lesen, über die wir vielleicht ein bisschen nachdenken wollen. Also aus dem Hebräerbrief, aus dem 10. Kapitel, ab Vers 35. Werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davon tragt. Denn noch eine ganz kleine Weile, und der Kommende wird kommen und nicht säumen. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben, und wenn er sich zurückzieht, wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern von denen, die da glauben zur Errettung der Seelen. Es ist ganz interessant, wenn wir diese Verse lesen. Das, was Gott uns verspricht, den Christen verspricht, denen, die an Jesus Christus glauben, wird, ja, das wird mir zum Eigentum. Denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davon tragt. Wisst ihr, wenn ich etwas trage, dann gehört's mir. Dann nehme ich es in der Hand oder auf dem Rücken, je nachdem. Dann trage ich es. Dann wird es mir zugeteilt, zugegeben, zugewiesen. Ich darf das tragen. Allerdings stellt uns das eben auch auf eine Geduldsprobe. Denn noch eine ganz kleine Weile, schreibt er hier, dann werdet ihr das sehen, an was ihr glaubt. Und wenn wir das überlegen, das war vor 2000 Jahren geschrieben, eine ganz kleine Weile, dann merken wir mal, dass in der Bibel die Zeitbegriffe nicht ganz so den unseren entsprechen. Ja, in Jesaja steht zum Beispiel drin, als Ausschau, da sagt der Prophet, ein Kind wird oder ist uns geboren, wer weiß, wie es da steht. Ein Kind ist uns geboren, sagt er, 700 Jahre vor Christi Geburt. Also, dann hätte ich sagen müssen, irgendwann wird uns mal ein Kind geboren. Nein, ein Kind ist uns geboren. Die Aussagen der Bibel betreffen wirklich auch unsere Gegenwart. Und so finden wir manche Aussage, wenn wir hier schreiben, wenn wir hier lesen, eine ganz kleine Weile, dann dürfen wir das nicht mit unseren Maßstäben, unseren Zeitmaßstäben betrachten. Und dann war der Gedanke noch, wo nehmen wir denn diese Zuversicht her, dass wir sagen können, wir sind nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern von denen, die da glauben, zur Errettung der Seele. Woher weiß ich das? Und da können wir vielleicht drei Punkte uns mal merken oder unter drei Punkten die Sache betrachten. Zum einen wäre es, kann Glaube, kann Vertrauen verdunsten? Oder werfe ich den Glauben weg? Werft nun eure Zuversicht nicht weg. Stimmt es wirklich? Oder kann ich gar nicht dafür, wenn mein Glaube nachlässt? Bin ich aktiv oder passiv? Dann der zweite Punkt vielleicht. Welche Bedeutung oder welchen Sinn soll denn diese Standhaftigkeit, zu der ich ermahnt werde, überhaupt haben? Wozu soll denn das gut sein? Was soll mir denn das bringen, wenn ich hier aushalte und mich dem Wind aussetze, der mir entgegenbläst? Ich könnte es doch viel einfacher haben. Und dann drittens vielleicht, wenn ich dann doch auf den Geschmack gekommen bin, dieses Vertrauen, diese Standhaftigkeit, wie verhalte ich mich dann? Welche Konsequenzen ziehe ich daraus? Was bin ich bereit, dann auch auf mich zu nehmen und auszuhalten? Ja, zu dem ersten Punkt. Was ist Vertrauen? Eigentlich ganz einfach. Vertrauen ist, dass ich mit etwas, mit dem Unsichtbaren rechne. Etwas, was ich nicht in der Hand habe, dass ich Dinge tue, ohne das Ergebnis bereits zu sehen. Das ist Vertrauen. Ich tue Dinge, die ich noch nicht in der Hand habe, wo ich das Ergebnis erwarte und wo ich darauf hoffe, dass es eintritt. Oder wo ich aufgrund meiner Erfahrungen oder weil mir es jemand versprochen hat, erwarte, dass es eintritt. Wenn ihr heute Morgen vielleicht aufgestanden seid, nach Hause oder in die Gemeinde gegangen seid und eure Frau hat zu euch gesagt, also heute Mittag gibt's Rouladen, dann ist das ein Stück Vertrauen, weil ihr gar nicht wisst, ob sie es wirklich macht oder ob sie erstmal gucken muss, ob überhaupt eine Roulade im Kühlschrank ist. Also ganz simples Beispiel bloß. Wie wir also mit Vertrauen umgehen. Und hier in dem Fall ist der Hebräerbrief, es meint er aber, wir vertrauen und warten auf einen unsichtbaren Gott. Noch eine kleine Weile, dann werdet ihr ihn sehen. Darauf warten wir. Es ist eigentlich ein zuversichtliches Vertrauen, nicht irgendeine Fantasie, sondern das dürfen wir wirklich hoffen, dass es festhalten, das war das Thema, festhalten am Geländer der Hoffnung. Dass wir das also wissen dürfen. Aber es ist schwierig. Ich lese eine Verheißung in der Bibel und da sage ich, das trifft genau meine Situation. Wenn du dieses tust, dann wird das und das passieren und darauf vertraue ich und es passiert nichts. Ich denke, fast jeder hat das schon mal erlebt. Passiert nichts. Das, was ich gehofft habe, worauf ich vertraut habe, nichts. Ja, ist der Vertrauende oder der, wenn mir das zugesagt hat, nicht mehr vertrauenswürdig, hat er mich belogen. Die Gefahr ist, dass ich oftmals Dinge erwarte, so wie ich es will. Du kannst mir gerne helfen, Aber so, bitte so, wie ich das brauche und wie ich das denke und wie ich das will. Und das geht oft schief. Und dann sind wir enttäuscht, mutlos. Und können wir fragen, ist denn das ein Vertrauen, wenn ich wirklich auf das, nur das erwarte, was zu mir passt? Oder bin ich bereit, auch andere Konsequenzen anzunehmen? Ich denke an Abraham. Der wurde gesagt, du wirst eine große Nation werden. Und Abraham wurde immer älter und immer älter und immer gebrechlicher, hatte keine Kinder. Ja, wo soll denn die Nation herkommen? Kann man denn da noch vertrauen? Und er hat dann ist eingeknickt, hat gesagt, da muss ich ein bisschen was tun, das funktioniert nicht mit Gott, hat Hagar sich zur Frau genommen. Und wir wissen aus dieser Verbindung mit dem Sohn Ismael, das gab nur Ärger und nur Probleme. Oder wenn wir dran denken, was hatten denn die Jünger für Erwartungen an ihren Herrn Jesus? Die Emmaus-Jünger haben es dann gesagt, als sie so enttäuscht nach Hause gingen von Jerusalem und so ein Fremder sie einfach fragt, warum guckt er denn so traurig? Ach, wir sind traurig wegen Jesus, den haben sie hingerichtet jetzt und jetzt ist er tot begraben. Und wir haben gedacht, dass der das Volk Israel, den Staat aufrichtet, dass er der Erlöser sein wird, dass er der Messias sein wird. So hatten sie es gedacht, aber der Gedanken Gottes gingen schon zu diesem Ziel hin, aber anders, als sie es erwartet hatten. Ja? Als man damals in Jerusalem eingezogen ist mit Trara und Volksmengen und großen Gesängen. Ja, so hatten sie es gedacht. So wird es passieren. Und dann ging das ganz anders aus. In den Sprüchen werden wir ermahnt, vertraue auf den Herrn, aber stütze dich nicht auf deinen Verstand. Nimm deinen Verstand nicht als Geländer zum Festhalten. Das geht schief. Das bricht zusammen. Stütze dich, vertraue auf den Herrn. Der Apostel Paulus, von dem wird es geschrieben, der hat es mal im Korintherbrief den Korinthern geschrieben, sagte, wisst ihr, ich bin krank. Ich habe einen Stachel im Fleisch. Und ich habe gebetet, dass das Gott wegnimmt. Das behindert mich doch, das stört mich doch. Und ich habe mehrere Male gebetet. Und es ist nichts passiert. Im Gegenteil, ich habe die Antwort bekommen, lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft ist in dem Schwachen mächtig. Eine Antwort, die vollkommen anders war, als er es gedacht hatte und erwartet hatte. Aber er hat diese Antwort akzeptiert. Er hat gesagt, jawohl, ich habe es dann gelassen und ich habe es akzeptiert, weil die Kraft Gottes denn in mir wohnt. Das ist dieser praktisch der zweite Punkt. Welchen Sinn soll das Ganze haben, diese Ausdauer, diese Standhaftigkeit, dieses Vertrauen? Und auf dieser Basis arbeitet er weiter. Das heißt, er hat den Willen Gottes getan, obwohl er sich das ganz anders vorgestellt hatte und ganz anders gedacht hatte. Die Kraft Jesu hat er dann bestätigt, die blieb bei ihm, damit meine Kraft in dem Schwachen mächtig wird und bei ihm fest bleibt. Vertrauen nicht wegwerfen. Werft euer Vertrauen nicht weg. Denn Ausharren habt ihr nötig. Das heißt, ich muss immer wieder mich entscheiden. Wer auf den Herrn vertraut, steht im Psalm 125, steht fest wie der Berg Zion, der niemals wankt und immer bleibt. Es gibt Dinge, die ich in meinem Alltag einfach auch brauche. Also ein ganz simples Beispiel. Ich habe einen Schnupfen. Das wird jetzt im Herbst wahrscheinlich dem einen oder anderen passieren. Und dazu brauche ich üblicherweise auch ein Taschentuch. Und da könnte ich sagen, ja, also das geht mich alles nichts an. Wozu brauche ich das ein Taschentuch? Hier, ich werfe das einfach weg. Das habe ich nicht nötig. Werden alle sagen, die Mediziner auf alle Fälle zuerst. So ein Unsinn. Natürlich brauchst du ein Taschentuch. Musst du den Schnupfen irgendwie wegkriegen. Und so geht's uns manchmal in unserem Glauben. Wir denken, das brauchen wir nicht. Das werfen wir einfach weg. Ganz bewusst. Und das ist das Gefährliche. Dass wir bewusst uns entscheiden, darauf verzichten wir. Das wollen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Das ist nicht nötig für uns. Deshalb habe ich diese Unerschrockenheit, wie sie hier genannt ist, denn Ausharren oder Unerschrockenheit oder Freimütigkeit oder Standhaftigkeit habt ihr nötig, damit ihr diesen Willen Gottes tun könnt und die Verheißungen davontragen könnt. Könnte es sein, dass Jesus dich zu irgendwas beauftragt hat? Du bist für irgendwas begeistert. Das gefällt dir. Das findest du gut. Da willst du mitmachen. Merkst auf einmal, oh, ich habe eine Begabung. Das liegt mir, das kann ich gut. Da bin ich dabei. Oder du entdeckst, oh, an dem Punkt, da hängt's aber ganz schön. Da ist gar niemand da, der das macht. Das ist eine Schwachstelle. Solche Dinge, die gibt es ja. Und dann? Was passiert dann? Dann sollten wir es nicht dabei belassen, dass wir es gemerkt haben und sagen, sag's ja niemanden weiter. Das behalte ich für mich. Ich möchte das nicht, dass das an die große Glocke kommt, dass ich die Begabung für dies und jenes habe. Oder, dass ich mich dort gerne einbringen möchte, dass mir das gefällt, dass mir das Freude macht. Nee, im Vers 36 haben wir gelesen, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davon tragt. Wisst ihr? Ich muss es einsetzen. Ich muss umsetzen. Ich muss es tun. Damit ihr den Willen Gottes getan habt. Dann wird der Segen Gottes, das Gute Gottes mich erreichen. Da werde ich Freude daran haben und erleben, das hat Gott gesegnet. Im Hebräerbrief, einige Kapitel weiter vorn, schreibt der Schreiber an die Hebräer, wisst ihr, es ist ganz gar nicht so einfach mit euch, ne? Ihr müsst die Hoffnung, die ihr habt in Jesus Christus, ihr müsst das bis ans Ende festhalten, hier im Kapitel 6, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Ausharren die Verheißung erben. Die Gefahr besteht, dass ich träge werde. Aber träge werden ist doch nicht eine Sache, für die ich nicht kann, dass einfach mir passiert, sondern es ist auch eine bewusste Entscheidung. Wie wenn ich meine Taschentücher beim Schnupfen halt wegwerfe. Lohnt es sich also überhaupt auszuhalten, durchzuhalten? Wieder zwei Beispiele, die im Hebräerbrief stehen, die Juden, Christen kannten. Nochmal der Abraham, nachdem dieser Ausrutscher mit der Hagar gewesen ist, erlebt er, dass sie doch wie von Gott verheißen, einen Sohn bekommen mit Sarah, seiner Frau, und dass dort die Entwicklung des Volkes weitergeht. Oder ein Hiob zum Beispiel wird auch genannt. Hiob ist uns allgemein ein Begriff, hat alles verloren, alles kaputt, alles eingestürzt, alle Kinder, alles tot, alles geraubt und weggenommen. Und am Ende steht dann, und der Herr segnete ihn wieder und gab ihm dazu und hat auch Kinder bekommen. Und das war mir ein Satz, ich dachte, warum das in der Bibel steht. Aber es ist halt schon interessant, da steht dort, und hat Töchter bekommen, 3 Töchter noch. Und das waren die schönsten Frauen im ganzen Land. Also Gottes Verheißungen sind nicht kümmerlich. Nicht so ein kleines Lichtchen, was so kurz vorm Ausgehen ist. Die schönsten im ganzen Land. Also das muss aufgefallen sein, sonst würde es nicht in der Bibel stehen. Aber wie passt das in meinen Alltag hinein? Der Hiob zum Beispiel hat eine lange Zeit der Not gehabt. bis er dann erst nach vielen Gesprächen mit seinen Freunden und vielen Erkenntnissen auch an diesem Punkt gekommen ist, wo Gott ihn wieder segnen konnte. Und wir erwarten manchmal so eine Turbo-Verheißung. So, 1, 2, 3 und dann muss es passiert sein. Das ist bei Gott nicht so. Geduld tut Not. Enttäuschung kann dann kommen. Und darum sagt er, ausharren habt ihr nötig. Er weist, das fand ich interessant, auf eine Situation hin, indem er sagt, dieses Ausharren, diese Geduld, da könnt ihr euch gegenseitig ermutigen. Lasst uns aufeinander Acht haben, so schreibt er im Vers 24, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern und das umso mehr, je mehr den Tag herannahen seht. Dass wir uns gegenseitig ermutigen und ermahnen und ermuntern. Und das ist natürlich in der Gemeinschaft miteinander gut möglich. Es geht auch übers Telefon. Und ich denke jetzt an die, die jetzt so zuschauen, die eben nicht hier bei uns sein können, nicht dabei sein können und die vielleicht diesen Mangel auch merken. Wir haben Möglichkeiten der Kommunikation, aber das Miteinander hier erzählen und reden, das ermutigen auch. Ich denke, ihr habt auch einen Blick dafür. Da kommt jemand und es kommt ganz geknickt und traurig herein. Man sieht's ihm schon an oder ihr an. Und dann kann man Mut machen, kann fragen. Jesus Christus will uns auch Entlastung schenken durch das Beispiel auch anderer. Was wir von anderen hören. Ich bin wieder, hab dies und das erlebt und hab Gottes Hilfe erfahren. Und solche Entlastungen, das ist eure Erfahrung sicher auch, erfahren wir, wenn wir uns mitteilen, wenn wir einander Anteil geben an unseren Erfahrungen, an unseren Erlebnissen oder auch, wenn wir das vor Gott aussprechen. Wenn wir also da auch diese Chance nutzen, die wir haben, dass wir so mit Gott auch sprechen können. Beharrlich, steht es im Psalm 40, beharrlich habe ich auf den Herrn geharrt und er hat sich zu mir geneigt, mein Schreien gehört, er hat mich heraufgeholt aus der Grube des Verderbens, aus Schlick und Schlamm, hat meine Füße auf Felsen gestellt, meine Schritte festgemacht und in meinen Mund hat er ein neues Lied gelegt, ein Lobgesang auf unseren Gott. Viele werden es sehen und sich fürchten, auf den Herrn vertrauen, glücklich der Mann, der den Herrn zu seiner Zuversicht macht. Vertrauen beginnt mit zwei Worten, indem ich sage, ich will. Ich will dem Vertrauen, was du mir gesagt hast, ich will das glauben, ich will. Nicht vielleicht oder eventuell, sondern ich will. Und das sind wir dann dem dritten Punkt. Wie antwortet Gott auf mein Ich will? Wenn ich auf diesen Geschmack gekommen bin, wenn ich gemerkt habe, es funktioniert, ich kann mich darauf verlassen. Da sagt er dann zu mir, habe keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir, ich halte dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. Das ist eine Zusage, die in der Bibel steht, die wir glauben dürfen. Und Petrus sagt es nochmal in seinem Brief, müsst euch nicht sorgen, Gott sorgt für alles, was ihr braucht, was nötig ist. Auch wenn es uns manchmal nicht so aussieht, wenn wir denken, es geht gar nicht vorwärts und es geht gar nicht weiter. Denn er sorgt für alles. Und das kann er tun, weil er gesagt hat, ich bin alle Tage bei euch. Bis ans Ende der Welt. So wie wir es hier gelesen haben. Wir sind nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern von denen, die da glauben zur Errettung der Seele. Und das ist die Chance, die wir haben. Ich kann etwas bejahen, wie der Paulus, zu dem ich eigentlich Nein sagen würde. Etwas, was mir eigentlich gar nicht in den Kram passt, was mir Mühe macht, was mich gesundheitlich einschränkt, was mich zeitlich einschränkt oder finanziell einschränkt, welche Möglichkeit auch immer. Ich kann Ja dazu sagen, obwohl ich eigentlich Nein sagen möchte und Nein sagen würde. Wieder Paulus, der gesagt hat, ich habe Not mit dieser Krankheit, aber ich sage Ja, weil ich dadurch Gottes Kraft erlebe, weil ich in der Situation Gottes Hilfe erfahren kann und erlebe. Es gibt ein Lied von Swoboda und Lehmann, ja, Gott folgt, riskiert seine Träume. Seht unser Liederbuch, haben wir vielleicht schon dem einen oder anderen, wird es vielleicht gegenwärtig sein. Ich riskiere was. Wer Gott folgt, riskiert seine Träume, seine Vorstellungen. Aber das heißt nicht, dass es deswegen den Bach runtergeht. Trotzdem, sagt der Schreiber hier, trotzdem gehen wir nicht zurück. Wir sind nicht von denen, die zurückweichen. Also etwas zurückweichen, ausweichen. Da gehe ich einer Sache aus dem Weg. Ich gehe nicht unbedingt zurück, das kann ich auch machen. Aber ich gehe an der Seite vorbei. Nicht so dort, wo es ernst wird, da wo es brennt vielleicht. Wir sind nicht von denen, die zurückweichen. Mag alles futsch sein, sagt der Psalmist im Psalm 73, aber meines Herzens Fels und mein Anteil bleibt Gott. Und das ist das Problem, das können wir so oftmals nicht zeigen und nicht vorführen. Da kommen Menschen zu uns, wie in der Thomas, damals der Jünger Thomas, wo die anderen gesagt haben, du, wir haben Jesus gesehen, der ist auferstanden, wir haben ihn getroffen, sagt er, Moment mal. Solange ich den nicht gesehen habe und angefasst habe, könnt ihr mir sonst was erzählen. Und dann kommt Jesus und sagt, hier, jetzt stehe ich da, nur fass mich an. Rede mit mir jetzt. Und dann sagt Thomas ja, mein Gott und mein Herr. Wir wünschen uns manchmal, dass wir auch sowas zeigen könnten, sowas vorführen könnten. Das haben wir oftmals nicht. Aber wir haben Jesus erlebt. Und das können wir einfach bezeugen und erfahren und weitergeben. Seine Worte wirken, sein Geist wirkt an uns und in uns. Und wir können sagen, wisst ihr, wie es Petrus geschrieben hat, ihr seid Menschen, wir sind Menschen, die ihn lieben, obwohl wir ihn nicht gesehen haben, die wir an ihn glauben, obwohl wir nichts in der Hand haben. Das ist das Problem heutzutage. Aber wir dürfen eben dieses Wissen haben, diese Zuversicht haben, dass Jesus Christus vertrauenswürdig ist. Dass er einfach da ist. Wisst ihr, das hat er ja selber gesagt, oder Paulus hat es in die Römer geschrieben. Ich bin überzeugt, sagt er, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Nummer 8, Vers 38. Und das hat er am Kreuz bewiesen. Und das ist die Hoffnung, die wir festhalten, an der wir uns festhalten. Das ist das Geländer. Und das ist der Wunsch des Schreibers des Hebräerbriefes oder auch der Wunsch von Paulus, was er einfach so weitersagt. Und auch unser Wunsch füreinander, denke ich, wenn wir ebenso zusammen sind und uns gegenseitig ermahnen und ermuntern, wie es an die Hebräer geschrieben ist, dass wir sagen oder dass wir uns darin bestätigen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, dass ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Das ist also unser Wunsch füreinander und auch mein Wunsch für uns, für mich selber und für uns alle, dass wir das so erfahren, festhalten, ist angesagt. Und dass am Geländer, an der Hoffnung, die wir haben dürfen, die über unser Leben als Brücke geht, bis in das Jenseits, bis in die Zeit mit Jesus Christus hinein. Darauf dürfen wir uns freuen und das dürfen wir uns immer wieder auch vor Augen halten. Werft eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat, denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt und die Verheißung davon tragt. Und dann diese klare Ansage, wir sind nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern von denen, die da glauben zur Errettung der Seelen. Amen. Lass uns noch ein Lied miteinander singen. Lass mir das Ziel vor Augen bleiben, zu dem du mich berufen hast. Lass nicht aus deiner Spur mich treiben, des Weges Länge oder Last. Das Lied 364. Lass mir das Ziel vor Augen bleiben.